Liebe Gemeinde, heute am sogenannten Hirtensonntag hören wir als Bibelwort ein paar Verse aus dem ersten Petrusbrief. Da heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tja, wie schön, dass wir endlich wieder einen Hirten haben. Diesen Satz habe ich vor einigen Jahren mal bei der Einführung eines neuen Pfarrerskollegen gehört, gesprochen von einer Kirchenvorsteherin, die sich gefreut hat und die ihre Freude zum Ausdruck bringen wollte. Ja, schön, dass da wieder einer ist, der sich kümmert um seine Schäfchen, wie man so schön sagt. Und ich habe diese Freude abgenommen und habe mich auch tatsächlich ja auch mitgefreut an dieser Stelle. Ich kann mich aber auch noch daran erinnern, dass ich damals dem Kollegen, der damals zufällig neben mir saß, kurz in die Augen geblickt habe und wir haben beide so ein bisschen gezuckt, ein bisschen uns gefragt, tja, passt das denn eigentlich noch? Ist das richtig so bei kirchlichen Ämtern von Hirten oder Hirtinnen zu sprechen, von bei Pfarrern und Pfarrerinnen sie mit Hirten zu vergleichen? Wir sind da ein bisschen vorsichtig geworden, zurückhaltend auf jeden Fall. Einerseits, weil wir alle wissen, und es war jetzt leider diese Woche erst wieder in der Zeitung zu lesen, wie oft dieses Amt einfach auch missbraucht wurde. Ja, Hirten, die halt nicht fürsorglich handeln, sondern ihre Anbefohlenen, Schutzbefohlenen missbrauchen, ausnutzen, vergewaltigen. Einerseits deshalb und andererseits aber auch, weil da so ein bisschen eine Schieflage, fast schon eine Hierarchie drin steckt. Ja. Wir wollen ja bei Gemeindegliedern nicht von lammfrommen Schäfchen sprechen, die immer schön das machen, was die Hirten sagen, sondern wir reden ja von verantwortungsbewussten, mündigen Gemeindegliedern, von Menschen, die wissen, was sie tun und wofür sie einstehen können. Also, das Amt ist vielleicht und das Bild, das sich damit verbindet, ein bisschen ja, in der Krise oder zumindest hat es nicht den allerbesten Ruf. Und wenn wir genau hinschauen, dann geht es ja hier auch eben gerade nicht nur um Einzelpersonen, um ja, Amtsträger, sondern es geht um die Eltern. Es geht um eine Gemeinschaft, die da Verantwortung trägt. Und es geht eigentlich nicht einmal so sehr um dieses Bild des Hirten, sondern es geht um die Idee, die dahinter steckt. Und die ist nun wirklich richtig schön, finde ich. Und vielleicht ist deshalb das Bild des Hirten ja doch gar keine so schlechte Idee, weil sie sich mit einem Inhalt verknüpft. Wenn wir da nochmal hinschauen, dann entdecken wir, es geht eben nicht um Herrschaft, sondern es geht um Fürsorge von Menschen füreinander. Es geht nicht um eine aufgezwungene Rolle, sondern darum, freiwillig füreinander da zu sein. Es geht nicht darum, dass da am Ende was dabei rausspringt, sondern dass die Begegnung an sich schon wertvoll ist. Ja, es geht um Begegnung, um Gespräch, um Miteinander. Ist das nicht eigentlich banal, könnte man sagen? Oder ein Thema, was sozusagen eh immer auf der Tagesordnung steht? Gespräche, Begegnungen sind wichtig. Es gibt so Momente, da denke ich, es ist gut, sich daran zu erinnern, weil es scheint dann doch nicht mehr ganz so selbstverständlich zu sein. Ich kenne Momente, in denen sehne ich mich nach einem echten Gespräch. Zum Beispiel dann, wenn ich versuche, bei einer Telefongesellschaft anzurufen. Und ich bin schon kurz davor, mich zu freuen, weil ich eine freundliche Stimme höre, die sagt, guten Tag, vielen Dank für Ihren Anruf. Und dann ist da aber am anderen Ende eben keine Person, mit der ich reden kann, sondern dann ist da eine Stimme, die sagt, Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Anruf zur Qualitätssicherung aufgezeichnet werden kann. Und dann geht es weiter mit, sind Sie Geschäftskunde, dann drücken Sie bitte die 1, sind Sie Privatkunde, drücken Sie die 2. Und in der nächsten Runde habe ich wieder 4 Möglichkeiten und kann mich entscheiden, geht es um eine technische Störung, um eine Rechnung, um einen Auftrag oder was auch immer. Und wenn ich dann alle Auswahlmöglichkeiten gedrückt habe, dann bin ich vielleicht ganz am Schluss kurz davor, mit jemandem zu reden und hänge aber dann in der Warteschleife. Und ich sehne mich nach einem persönlichen Gespräch. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, könnte man schon auf die Idee kommen, ist das vielleicht so ein bisschen kurz vor dem Aussterben? Geht es dem Gespräch wie dem Schneeleopard? Ist sein Bestand bedroht oder ist das der Bestand des Gesprächs sozusagen, der persönlichen Beziehung bedroht? Früher war das sozusagen, ohne jetzt hier nostalgisch werden zu wollen, war das ja fast selbstverständlich. Also wer zum Tanken ging, hat sich mit dem Tankwart unterhalten, wer einen Scheck einreichen wollte, mit dem Schalterbeamten gesprochen und so weiter. Heute kann man vieles tun, ohne mit jemandem zu reden. Und wenn man mit jemandem reden will, dann ist es manchmal heute schwierig, weil ich noch nicht mal eine Telefonnummer finde. Gott sei Dank, ist es nicht immer so. Und Gespräche gibt es natürlich. Ich bin überzeugt, Sie, die Sie jetzt zuhören, Sie führen viele Gespräche. Aber ich glaube, es ist gut, sich daran zu erinnern, wie wertvoll das ist, weil ich eben auch denke, in einem echten Gespräch, da steckt so viel drin von dem, was ein Hirte oder eine Hirtin tut. Der weiß nämlich, diese Begegnung an sich ist schon wichtig. Ein Hirte, der nach seiner Schafherde guckt, der schaut erstmal, ja, sind überhaupt alle da. Wir kennen die Geschichten von den verlorenen Schafen. Also, sind alle da. Er untersucht die Haut der Tiere, um zu schauen, dass sie keine Krankheitszeichen aufweisen. Er schaut vielleicht nach den Klauen, um zu sehen, dass sie nicht gerissen sind. Er checkt die Umgebung, die Wiese, den Bach und so weiter. Das alles steht nur im direkten Kontakt. Und das schafft vermutlich für die Schafe, für die da sind, so eine Atmosphäre von Vertrauen, von Sicherheit. Das ist sozusagen gerade das Gegenteil von dem, ist mir jetzt so ein bisschen hängen geblieben in dieser Woche, was man in der Zeitung sehen konnte, ein Foto nämlich, fast 16 Jahre alt, von Angela Merkel und Wladimir Putin damals und von Koni, von Putins Labrador-Hündin. Wenn Sie sich an dieses Foto vielleicht erinnern oder es noch einmal nachgucken, man findet es auch im Internet, dann sehen Sie, aus Merkels Gesichtszügen spricht da die blanke Angst. Putin räkelt sich genüsslich in seinem Sessel und scheint diese Angst sogar zu genießen. Das war eben gerade keine echte Begegnung und ich vermute auch kein gutes Gespräch an dieser Stelle. In Matthäus 9 lesen wir den Satz: Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann denke ich mir, ja, das ist das Werk eines Hirten, dass er eben das Volk anschaut, dass er Kontakt aufnimmt und dass er ein echtes Gespräch führt, wenn er dann da ist. Und all das mit dem Ziel, die Angst zu vertreiben, weil sich jemand dann wahnsinnig fühlt. Und weil er spürt, ja, ich gehöre dazu. Das, finde ich, ist die Rolle eines Hirten. Er vertreibt die Angst und ich glaube, das ist genau das, was Jesus getan hat, als er den Menschen begegnet ist. Er hat ihnen die Angst genommen. Die Angst vor der Zukunft, die Angst davor, alleine zu sein. Er hat ihnen das Gefühl gegeben, wirklich dazu zu gehören und zu spüren, Gott ist bei mir. Ich bin für Gott wichtig. Gott mag mich. Das schafft so eine große Veränderung. Und manchmal fängt es einfach mit diesem Hinschauen und mit einem echten Gespräch an. Seitdem ich Anfang des Jahres mich ein bisschen mit der Jahreslosung für dieses Jahr, mit dem Wort "Du bist ein Bettler" beschäftigt habe, begleitet mich das so ein bisschen. Gott schaut uns an. wenn ich das ernst nehme, dann sehe ich, ja, da steckt wirklich viel drin. Wenn mich einer echt nicht über mich hinweg sieht, nicht nur meine Rolle sieht, sondern wirklich auf mich schaut, da passiert was. Ich habe die kleine Geschichte von dem Schriftsteller und Pastor Max Lucado gelesen, der gesagt hat, er war mal irgendwann in einem Gemeindehaus in Pennsylvania unterwegs und dann stand da plötzlich ein Obdachloser vor der Tür. Seine Alkoholfahne war nicht zu ignorieren und er trug dann auch ein Ständchen vor, wie er es schon häufig, wie Max Lucado es wohl schon häufig gehört hatte. Er sagte, ach, ich Armer, für die Arbeit, die man mir anbietet, bin ich überqualifiziert, überqualifiziert. Für die Rente nicht bezugsberechtigt, für die Fahrkarte, die Fahrkarte für den Bus, die habe ich verloren. Kurzum, ich bin ein Magnet für Schicksalsschläge. Und Max Lucado glaubte ihm. Er sagt dann, ich verschränkte die Arme, grinste selbstgefällig und warf Stanley, meinem Freund, einen von diesen, jetzt schau dir nur diesen Typen an, Blick zu. Also, er erwiderte meinen Blick aber nicht. Im Gegenteil, er widmete jeden Nerv seines optischen Vermögens diesem Obdachlosen. Er sah ihn konzentriert an und ich fragte mich, wie lange ist es wohl her, dass diesen Kerl jemand so richtig angeschaut hat? Irgendwann war die Litanei zu Ende und Stanley hatte sie sich geduldig angehört, ein paar Worte mit ihm gesprochen und schließlich nahm er ihn mit in die Küche der Gemeinde und packte ihm ein Paket mit Lebensmitteln. Ohne gefragt zu werden, hat er dann gesagt, ich weiß, wahrscheinlich lügt er. Wahrscheinlich ist die Geschichte nicht wahr. Aber was ist, wenn auch nur ein kleiner Bruchteil stimmt? Dann macht es Sinn, dass ich ihm helfe, auf jeden Fall. Und das war so einer, der eben nicht nur geholfen hat, sondern der diesen Menschen angesehen hat. Das war vielleicht die größte Hilfe. Diese Wahrnehmung von ganzem Herzen. Bei Jesus haben wir gelesen, dass er Mitleid mit den Menschen hatte. Luther hat es übersetzt, es jammerte ihn. Man könnte das wörtlich ausdeuten, mit bis in die Eingeweide hinein war er berührt. Dieser Begriff, der da verwendet wird, kommt aus der Medizin quasi und er beschreibt sozusagen das Innerste, was wir Menschen haben. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes, so heißt der Sonntag, den wir heute feiern. Und er spricht, glaube ich, genau davon, von diesem Herz Gottes für die Menschen und von diesem Blick Gottes, der auf die schaut, die da geängstigt auf ihrer Weide stehen und sitzen, auf die einsamen Menschen in ihrer Wohnung, die Verzweifelten, auf der Flucht, die hoffnungslos leben in den Trockengebieten dieser Welt. Wenn wir also heute an das Bild vom guten Hirten denken, dann steckt für mich da immer zweierlei drin. Also zum einen der Aufruf, genau hinzuschauen, die Menschen um mich herum und in dieser Welt wahrzunehmen, immer wieder neu. Aber eben auch diese Zuversicht und dieser Zuspruch, ich gehöre dazu. Ich bin auch von dem guten Hirten gemeint. Ja, der schaut mich an, der spricht mir zu. Du bist wichtig und wertvoll und du kannst deinen Weg gehen. In dem Vertrauen, das der Psalm 23 zum Ausdruck bringt. Und ja, vielleicht mit den Worten, die wir alle kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gehen Sie behütet und gesegnet in diesen Sonntag. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Amen.